Die Lesung des Predigttextes aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19, die 10 Aussätzigen. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
Liebe Gemeinde, der Arzt und Schriftsteller Dr. Kurt Emmerich, manchen vielleicht noch besser bekannt unter dem Namen Peter Bamm, der erzählt in seinem damaligen Bestseller Die unsichtbare Flagge von einem Erlebnis, das er als Arzt während des Russlandkrieges auf einem Hauptverbandsplatz hatte. In jenen Jahren des Zweiten Weltkriegs, da gingen ja Tausende von Verwundeten durch seine Hände und nur wenige, so erzählt er, blieben ihm in späteren Jahren in Erinnerung. Aber einen konnte er bis in sein hohes Alter hinein nicht mehr vergessen. Das war ein junger Mann, der da zu ihm gebracht wurde mit einem völlig zerfetzten Gesicht. Und der Chirurg, der machte sich jetzt daran und nahm sich auch viel Zeit, um dieses Gesicht wiederherzustellen. Und allmählich entstand unter den Händen des Arztes das zerstörte Gesicht wieder. Und dann kam die letzte Phase der Operation. Dem Patienten wurde der zweite Mundwinkel so zusammengenäht. Und am Ende richteten die Helfer den Verwundeten auf. Und weil er infolge der örtlichen Betäubung noch keine Schmerzen hatte, bat ihn der Arzt: Jetzt sprechen Sie mal. Und der junge Mann, der bewegte ganz vorsichtig seine Lippen und artikulierte dann mit einem Lächeln: Dankeschön. Peter Bamm erzählt, dass er Tausenden in diesen Jahren als Arzt geholfen hat und die meisten hatte er wieder vergessen. Aber diesen jungen Mann, den hat er nicht vergessen, weil man einen dankbaren Menschen nicht vergisst. Einen dankbaren Menschen vergisst man nicht. Da kam eine Reisende zurück von einer Weltreise aus Indien und erzählte: Die dankbarste Person, die ich jemals erlebt habe, war eine alte Frau in einem Heim der Schwestern von Mutter Teresa in Indien. Sie war gelähmt. Sie lag auf ihrem Bett, ich besuchte sie und sie schien sich über meinen Besuch sehr zu freuen. Sie konnte ihre Arme und Beine nicht mehr bewegen, aber voller Freude sagte sie mir: Ich bin glücklich und Gott dankbar, dass ich noch den Hals bewegen kann. Erzählt sie weiter, wir unterhielten uns über ihre Krankheit. Und ich fragte sie: Ja, was werden Sie tun, wenn Sie eines Tages vielleicht Ihren Hals nicht mehr bewegen können? Ja, wenn ich meinen Hals nicht mehr bewegen kann, sagt sie, dann freue ich mich genauso und bin sehr dankbar, dass ich noch hören und sehen kann. Und ich fragte sie weiter, was tun Sie, wenn Sie eines Tages vielleicht nicht mehr hören und sehen können? Lächelnd gestand sie mir, dann werde ich mich über Ihren Besuch noch lange freuen und werde dankbar sein, dass Sie mich besucht haben. Einen dankbaren Menschen vergisst man nicht. Da war doch ein Arzt, der in seinem Beruf über Jahrzehnte Erfolg hatte. Und er setzte sich eines Tages hin und schrieb einen Dankesbrief an seine ehemalige Lehrerin, die ihn damals während der Schulzeit so ermutigt hatte, als er in ihrer Klasse war. Und eine Woche darauf erhielt er eine mit zittriger Hand geschriebene Antwort. Und dieser Brief lautete, mein lieber Willi, ich möchte, dass du weißt, was mir dein Brief bedeutet hat. Ich bin eine alte Frau in den 80ern, lebe allein in einem kleinen Zimmer, koche mir meine Mahlzeiten selbst, bin einsam, komme mir vor wie das letzte Blatt an einem Baum. Vielleicht interessiert es dich, Willi, dass ich 50 Jahre lang Lehrerin war und in der ganzen Zeit ist dein Brief der erste Dank, den ich je erhalten habe. Er kam an einem kalten blauen Morgen und hat mein einsames altes Herz erfreut, wie mich in vielen Jahren nichts mehr erfreut hat. Ich habe mir auch so gedacht, einen dankbaren Menschen vergisst man nicht. Und liebe Gemeinde, unvergessen, auch jener dankbare Samariter, von dem wir heute Morgen gelesen und gehört haben. Und wir können ja auch nur ahnen, was für ein Schicksal diese 10 Menschen, von denen hier die Rede ist, zu erleiden gehabt haben, was für ein Los sie zu tragen hatte. Also man möchte wirklich nicht in ihre Haut stecken. Aussätzige, die galten doch damals als unheilbar krank und gegen dieses Sichtum schien kein Kraut gewachsen zu sein. Und die körperliche Entstellung war ja auch nicht das Einzige, was einem Aussätzigen so zu schaffen machte. Wegen der Ansteckungsgefahr wurden sie isoliert, man hat sie ausgegrenzt, ausgesetzt, abgeschoben in irgendein Niemandsland und da konnten sie dann ihr Dasein fristen. Da konnten sie dann ihre Selbsthilfegruppe gründen. Und wenn dann einer noch ein Samaritaner war, dann war er doppelt ausgegrenzt. Dann war er ja noch fremder als fremd. Und das heißt in unserem Bericht hier, dass der Herr Jesus diese 10 in diesem Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien aufsuchte. Also in einem Niemandsland. Aber für ihn, für Christus, gibt es kein Niemandsland. Dort, wo sonst keiner hinging, er ging ganz bewusst hin in dieses Grenzgebiet, in dieses Niemandsland. Aussätzige, die galten damals als unrein, die waren sozusagen kultisch unrein, die waren ausgeschlossen vom Gottesdienst, sie galten als von Gott Gestrafte. Und das war vielleicht noch schlimmer als alle diese körperlichen Symptome und die seelischen Qualen. Dieses Gefühl, was man denen so mitgeteilt hat, eigentlich ist das eine Strafe Gottes, so wie ihr da leben müsst. Und jetzt diese Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und er hat diese Bitte, erbarme dich unser. Er hat sie gehört und erhört. Also nach jüdischem Verständnis würde ja die Heilung eines Aussätzigen, wenn sie überhaupt je eintreten würde, der Auferweckung eines Toten gleichkommen. Und der Herr Jesus konnte und wollte dieses Wunder tun. Als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Also nicht nur gesund, nicht nur das Aussehen veränderte sich, nicht nur ihre Gliedmaße funktionierten wieder richtig, sondern sie wurden rein. Ein unbeschreiblicher Augenblick muss das für die 10 Aussätzigen gewesen sein, als dann auch noch die Priester ihnen bescheinigen konnten, ihr könnt nach Hause gehen, ihr seid gesund, ihr seid rein. Und wer mag es denen verdenken, dass die jetzt alle so ihre Beine in die Hand nahmen und nach Hause gerannt sind? Aber halt, einer kommt erst noch mal zurück und bedankt sich. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und der Herr Jesus erwundert sich, sind nicht 10 rein geworden, wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und dann dieses Wort von dem Glauben, der sich im Danken zeigt. Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Liebe Gemeinde, Gott hat doch unseren Dank nicht nötig, aber wir das Danken. Denn nur der ist wirklich gesund, der danken kann. Und nur da ist etwas wirklich heil geworden, wo einer danken kann. Haben wir vor Jahren gelesen in einer fränkischen Zeitung, da erschien doch diese Anzeige, ich zitiere, ich danke Gott und dem Opel-Fahrer, der am, da kommt das Datum, auf der Bundesstraße so und so, mein falsches Überholen durch geschicktes Bremsen ausgeglichen und mir das Leben gerettet hat. Und 3 Tage später war in derselben Zeitung an gleicher Stelle zu lesen eine neue Anzeige mit den Worten, nochmal Schwein gehabt, der Opel-Fahrer. So haben die miteinander kommuniziert. Manche Menschen denken auch so, haben nun mal Glück gehabt. Verstehen wir das nicht falsch? Ich bin sicher, dass diese anderen 9 bestimmt nicht undankbar waren. Die mögen sogar sehr, sehr dankbar gewesen sein für ihre Genesung. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich dankbar bin oder ob ich hergehe und meinem Schöpfer wirklich danke. Und zwar öffentlich, so dass andere es hören und sehen. Ein gewaltiger Unterschied. Ob ich in einem Restaurant sitze und mein Essen so dankbar zu mir nehme oder ob ich hergehe, meine Hände falte und ein stilles Tischgebet spreche. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, der kehrte um, pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Die anderen mögen vielleicht dankbar gewesen sein. Aber einer dankt wirklich mit Herzen, Mund und Händen. Und das ist ein feiner und doch so gewaltiger Unterschied. Weil in der Sprache der Bibel, da gibt es das Wort Dankbarkeit überhaupt nicht. Das Wort Dankbarkeit kommt in der Bibel, im Urtext der Bibel nicht vor. Es ist zwar ein schönes Wort, ein schönes deutsches Wort, und wohl dem, der dankbar ist, wohl dem, der nicht undankbar ist. Und Dankbarkeit mag vielleicht auch ein schönes Gefühl sein, Aber die Bibel kennt nur das Tätigkeitswort danken. Nur danken. Auf unser Loben und Danken hat es ja das Evangelium abgesehen. Und erst wenn ein Mensch anfängt, dem Herrn Jesus zu danken, erst dann, wenn ein Mensch anfängt, seinen Schöpfer zu loben, dann hat das Handeln Gottes in Christus in unserem Leben sein Ziel erreicht und vorher nicht. Mögen die Leute damals und heute noch so mit Jesus in Berührung gekommen sein, mögen sie noch so seine heilende Kraft gespürt haben, mögen sie vielleicht noch so viel von seinen Broten gegessen haben und satt geworden sein und natürlich sehr dankbar gewesen sein, und das alles ist ja keinesfalls unwichtig. Aber Jesu Handeln zielt darauf ab, dass Menschen anfangen, den Mund aufzumachen und wirklich zu danken und zu loben. Ich bin überzeugt, dass das Gotteslob dieses unseres Freundes hier, das war sicher nicht formvollendet. Das waren sicher keine geschliffenen Sätze. Wenn einer so lange weg vom Fenster ist, als Aussätziger ausgegrenzt ist, der hat das irgendwo verlernt, liturgisch sich sonst wie auszudrücken. Vielleicht war das mehr so ein Gestammele, aber er lobte und dankte, so gut er eben konnte, mit Herzen, Mund und Händen und was weiß ich noch. Und das ist auffällig, liebe Schwestern und Brüder, das ist auffällig. Zum Beispiel in unserem ganzen Lukas-Evangelium, dass wo immer Menschen in Berührung kommen mit der guten Nachricht, dann fangen sie an, ihren Mund aufzumachen, Gott zu loben. Als die betagte Elisabeth den Besuch der schwangeren Maria empfing, als sie anfing zu begreifen, was hier gespielt wird, da rief sie laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und dann öffnet Maria ihren Mund. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Und dann wurde erstmal Johannes der Täufer geboren. Und sein Vater Zacharias, der kann wieder reden, ihm wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Und da kam endlich Jesus zur Welt und die himmlischen Heerscharen waren die ersten, die in nächtlicher Stunde Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden. Und da sind die Hirten an der Reihe und die Hirten, die kehrten dann wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Und schon kommt der alte Simeon in den Blick. Er nahm ihn, Jesus, auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Und dann war gleich die Witwe Hanna zur Stelle. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Liebe Schwestern und Brüder, ich überspringe jetzt alle weiteren Kapitel und lese nur noch den allerletzten Satz in diesem Evangelium. Sie, die Jünger, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten, waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Also wie so ein roter Faden zieht sich so diese Spur des Dankens, des Lobens durch das Evangelium nach Lukas und auch durch die ganze Apostelgeschichte. Und die Menschen, die auf die eine oder andere Weise mit Christus in Berührung kamen und die wirklich begriffen hatten, was der Herr Jesus für ihr Leben bedeutet, die waren nicht nur irgendwie dankbar, die hatten auch nicht irgendwie nur so ein diffuses Gefühl von Dankbarkeit, sondern die machten ihren Mund auf zum Lob Gottes und sie danken, wie es im Buche steht, als wäre das das Normalste der Welt. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren, sagen die Knechte, von denen unmittelbar vor unserem heutigen Predigtext die Rede ist. Wir haben doch nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Nach dieser Devise handelte auch der barmherzige Samariter, über den wir am vergangenen Sonntag gesprochen haben. Ich habe doch nur getan, was ich zu tun schuldig war. Das war doch nichts Besonderes. Das war doch in der Situation einfach dran. Ich hatte alles Nötige gerade bei mir und auch der Esel war da. Ich habe doch nur getan, was ich zu tun schuldig war, mag der dankende Samaritaner hier gesagt haben. Das ist doch nichts Besonderes. Aber eben das tun, was einfach dran ist, das nennt der Herr Jesus hier sogar Glaube. Der kommt und bedankt sich und der Jesus sagt, du bist ein gläubiger Mensch. Er hat in diesem Menschen etwas gefunden, was in den anderen neuen, was er bei denen nicht gefunden hat. Einmal kommen die Apostel zu Christus und baten ihn, Herr, stärke uns den Glauben. Und dann erzählte Herr Jesus doch die kleine Geschichte von dem unnützen Knecht. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und das heißt auch Glauben. Er hat auch irgendwie mit Glauben zu tun. Das tun, was wir zu tun schuldig sind. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Worin bestand der Glaube unseres Freundes hier? Er tat, was er zu tun schuldig war. Er tat, was er auch ohne weiteres tun konnte. Er lobte Gott und dankte Jesus. Um dankbar zu sein, muss man nicht umkehren. Aber um zu danken, muss man sehr wohl umkehren. Einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund war, kehrte um. Gottes Güte möchte zur Umkehr leiten. Ich habe mir so gedacht, Dankbarkeit. Dankbarkeit, dieses diffuse Gefühl, kann ich nicht steuern. Es ist da oder es ist nicht da. Aber ob ich danken will, ob ich auf die Knie gehen will, ob ich meinen Mund aufmachen will, das kann ich steuern. Das ist nicht abhängig von Gefühlen. Liebe Gemeinde, ich möchte das Gesagte gerne mit einem Psalmwort noch zusammenfassen. In dem 50. Psalm heißt es, rufe mich an in der Not. Und das haben diese 10 getan. So will ich dich erretten. Das hat der Herr Jesus getan. Und du sollst mich preisen. Das hat nur einer getan. Am Ende dieses 50. Psalms heißt es dann noch, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Was für ein Psalm, was für ein Psalmwort. Und gibt es einen besseren Kommentar zu so einem Psalmwort als eben dieses Ereignis, dieser Bericht von dem dankenden Samariter? Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Und denken wir immer dran, Menschen, die danken, vergisst man nicht. Amen.